no way you can deny it. I see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, you and I.
In denen alles harmonisch im Einklang steht. Und das ist, wenn ABBA gespielt wird, zumindest für die Hälfte der Radio-Freimacher und Macherinnen. Die andere Hälfte sagt, da gibt es einen Stromschlag, sobald ABBA gespielt wird. Auch diese Menschen gibt es hier bei Radio Frei. Auf jeden Fall kommt dieser Song Chiquita zumindest nachgesungen vor in dem Film Therapie für Wikinger.
Ja, nicht nur nachgesungen, sondern es geht vor allem darum, wie er eingesetzt wird und die Klänge. Und dann gibt es ein Gespräch und das ist einfach ganz toll gemacht. Und der Song bekommt auch eine Tiefe, die man so gar nicht erwartet hätte.
Das ist interessant, wenn man in einen anderen Kontext einsetzt, dann bekommen auch scheinbar flache Songs eine ganz andere Wirkung und eine Tiefe. Wir haben eben darüber gesprochen, über die verschiedenen Arten von Humor. Wir hatten jetzt schon zwei Filme, die unterschiedlich mit Humor umgehen. Einmal eher für Kinder, SpongeBob, der Film Piraten Ahoy, der gerade im Sinister läuft, und eben Therapie für Wikinger. Und wir haben uns im Vorgespräch auch schon gefragt, warum in Deutschland eigentlich so selten wirklich gute Komödien gemacht werden. Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte zurück. Ich will nicht sagen, wir reden jetzt über eine Zeit, in der es gute Komödien gab, aber zumindest häufiger Versuche, gute Komödien zu machen. Und das hängt viel auch mit einem Regisseur zusammen, der dann auch einige Schauspieler groß gemacht hat, nämlich Sönke Wortmann, der mit Kleine Haie.
Da kommt ja dieses Jahr
zum
auch
Beispiel,
wieder.
Er kommt ja auch ein neuer Sönke Wortmann-Film in diesem Jahr. Und der hat dann natürlich dann mit einem bewegten Mann und so weiter dann große Erfolge gefeiert. Und in einigen Filmen von Sönke Wortmann, in Kleine Haie und auch eine kleine Rolle in Der bewegte Mann, hat Kai Wiesinger mitgespielt. Also er hat sozusagen komödiantisches Potenzial. Und Kai Wiesinger ist jemand, da kann man ganz gut so ablesen, wie du so als deutscher Schauspieler in dem Fall so ab den 90ern, was du für Chancen hattest. Ne? Weil ich glaube, in den 80ern war es ganz, ganz schwierig für deutschsprachige Schauspieler irgendwie eine Rolle zu bekommen. Entweder warst du mit Bernd Eichinger befreundet, hast dann irgendwie ein Mönch in Der Name der Rose gespielt, genau, oder eben nicht. Oder wie im Fall von Til Schweiger, du durftest in der Lindenstraße mitspielen oder vielleicht mal eine kleine Rolle im Tatort, wenn es überhaupt, und das war's dann. Und die 90er haben zumindest neue Möglichkeiten geschaffen für Schauspielende und Kai Wiesinger hat mit dazugehört und hat dann wirklich zweimal, finde ich, in bemerkenswerten deutschen Film mitgespielt, einmal 14 Tage lebenslänglich.
Ja.
Das war ein Gefängnisfilm, der auch wirklich gezeigt hat, dass Deutsche auch Genrefilme machen können. Und er hat noch in einem zweiten interessanten Film mitgespielt, der aber dann nicht so gut gelaufen ist, und zwar Nichts als die Wahrheit, After the Truth, der eben zeigt, wie eben der KZ-Arzt Josef Mengele im wahren Leben 1979 ertrunken. Hier wird eben das Szenario aufgemacht, er ist nicht ertrunken, sondern stellt sich Ende der 90er Jahre der deutschen Justiz.
Wie hieß er? Götz?
Götz George hat ihn gespielt.
Genau.
Und Kai Wiesinger hat seinen Anwalt gespielt.
Genau,
und wurde schon angefeindet, dass er ihn überhaupt verteidigt und so weiter im Film.
Ja, genau.
Und das war auch ein bemerkenswerter Film. Und Kai Wiesinger Fernsehsender, dann hat sich so ein bisschen die Spur verlaufen, hat sich jetzt eher so beschränkt auf Webserien, Der Lack ist ab zum Beispiel, oder eben auch auf Bücher zu schreiben. Und er war jüngst in Erfurt und hat sein Buch Zurück zu ihr vorgestellt. Da geht es um jemanden, der zum Klassentreffen fährt und glaubt, seine große erste Liebe, vielleicht wird ja nochmal was draus, und das ist so seine Gedankenwelt. Er hat sehr, sehr gut vorgelesen, muss ich sagen. Und ich hatte die Gelegenheit, danach ihn zu sprechen, und wir reden über das Buch ein bisschen Zurück zu ihr, aber wir reden vor allen Dingen auch sehr viel über Filme und die Situation und wie schwierig das ist. Und das Gespräch, das hören wir jetzt. Und um so ein bisschen in die Kai Wiesinger Welt zu kommen, hören wir noch ein paar Ausschnitte aus seinen Serien und Filmen und kriegen dann mit, wie dieser Kai Wiesinger so tickt.
Der Ton wird wohl gehen. Achso, gut. So, liebe Kinder, hier ist euer Papi, wie ihr seht. Und gleich auch die Mami, wenn sie aus dem Badezimmer kommt. Wobei keiner weiß, was sie da noch so lange macht, aber ist egal.
Ich würde ihn fragen, warum haben sie das getan?
Ja. Warum?
Und machen Sie sich keine Sorgen, dass es lediglich
ist. Das hat mich schon große Selbstbeherrschung gekostet, 2 Jahre lang all diese Parktickets konsequent nicht zu bezahlen.
Ich hätte keine schlechte Laune, bis du reingekommen bist.
Hat die Krawatte hier auf meinen Sachen irgendeinen Sinn?
Mir gegenüber sitzt jetzt der Schauspieler und Schriftsteller Kai Wiesinger, und er hat gerade die Lesung beendet. Ich sage erstmal Hallo.
Hallo.
Ich sage es auch deswegen, die Lesung beendet, weil da ist man ja, glaube ich, immer in so einem besonderen Zustand. Gespräche mit dem Publikum signieren, das gibt Ihnen sicherlich auch sehr viel, kann ich mir vorstellen.
Ja, ich mag das total gerne. Also ich fahre wirklich ja im Moment eigentlich jeden Abend in eine andere Stadt und oft auch echt lange Strecken. Und habe völlig unterschiedliche Orte, an denen ich dann lese. Also gestern war ich in einer großen Kirche, die war gerammelt voll. Das war echt beeindruckend in Hannover. Jetzt heute hier auch eine volle Veranstaltung unten hier der tollen Bücherei, Buchhandlung. Das macht einfach wahnsinnig Spaß, wenn man sieht, dass die Texte und die Geschichte, die man sich ausdenkt, bei den Menschen auch das auslöst und bewirkt, was ich mir vorgestellt habe. Und von daher ist das sozusagen die Ernte der langen Arbeit, dass man sieht, es bewirkt das, was mir immer wichtig war, nämlich dass Menschen mit einem neuen Gedanken irgendwie nach Hause gehen.
Was ist denn für Sie die beste Form, sich auszudrücken? Offenkundig haben Sie zum Schreiben gefunden, Serien, aber auch Fotografie. Ja. Also was ist denn so, also Sie probieren ja alles Mögliche aus.
Ja, ich habe sehr viel ja auch fotografiert, und das hat sich ja auch damit, aber das hat sich natürlich nicht mit diesem Aspekt der Beziehung auseinandergesetzt, sondern mit der Wahrhaftigkeit der Wahrnehmung. Da habe ich in erster Linie versucht, mit Hilfe des Fotoapparates die Großhirnrinde außer Kraft zu setzen, die Funktion, dadurch, dass ich Lichtreflexe, der Fotoapparat an sich nimmt ja nur Lichtreflexe auf, reflektiertes Licht. Aber das ist ja das, was unser Körper in dem Moment auch für unser Auge ist. Aber wir würden ja nie scharf sehen, wenn wir nicht das Gehirn hätten, das uns die Bilder immer scharf rechnet. Also wir würden ja tatsächlich verschwommen sehen.
Komm nicht immer hin, weil wir auch im Filmmagazin sind, filmische Fragen noch zu stellen. Also einmal, das hat sogar auch damit zu tun mit Erinnerung, weil ich mich frage, ich kann mich nur, also wenn ich jetzt sehen möchte, wie ich als Jugendlicher aussage, schaue ich mir Fotos an, oder manchmal gibt es auch bewegte Bilder. Sie können ja sich ganze Filme anschauen, und Sie waren, fand ich, im Nachhinein in einer sehr spannenden Phase, da sind Sie eingestiegen beim deutschen Film mit dabei, seitdem, und zwar als so ein bisschen das verkrustete Ende der 80er Jahre aufgebrochen wurde mit Sönke Wortmann, Kleine Haie. Welche Erinnerungen haben Sie daran? Und schauen Sie manchmal noch mal rein in Kleine Haie oder Bewegte Mann oder 14 Tage lebenslänglich, fand ich super, Nichts als die Wahrheit und so weiter.
Ich gucke eigentlich nie alte Filme. Also ich gucke mir nie, ich gucke auch viele neue Filme von mir eigentlich gar nicht an. Für mich ist immer die Arbeit getan, wenn ich sie getan habe. Und ich fand es immer unangenehm, mich selber dann da zu sehen, weil ich immer in der Fantasie lebe, diese Figur gibt es. Also nicht irgendwie so esoterisch, aber wenn ich die spiele, dann möchte ich, dass es für den Zuschauer ein Mensch ist, den sie beobachten, und nicht Kai, der sich verkleidet und hier einen auswendig gelernten Text sagt. Und wenn ich aber mir das dann selber angucke, dann sehe ich halt mich bei der Arbeit, und das mag ich nicht. Ich mag lieber die Figur spielen und sie dann weggeben, und dann soll sie da sein im Film. Und ich bin nicht der richtige Zuschauer dafür. Und ich gucke nie Standfotos an, also so am Set. Ich gucke auch nie Muster. Also es hat mich nie interessiert, sondern mich interessiert, wenn der Regisseur sagt, Cut, aus, danke, dann erwarte ich, dass er das hat, was er braucht.
Und da möchte ich nicht dann wertend, sehe ich dabei gut aus oder habe ich es gut gemacht, also das interessiert mich nicht. Dafür ist der zuständig, ich habe dann eine andere Rolle. Wenn ich, was ich die letzten 10 Jahre ja fast ausschließlich gemacht habe, ist selber spiele und Regie führe, kann ich das völlig abstrahieren und sehe auch im Schneideraum, ich rede auch nie über mich dann, sondern ich sage, er macht da das oder da musst du vorher raus, der Blick ist blöd oder irgendwie sowas. So rede ich dann mit dem Cutter, also über mich wie über eine fremde Figur, die im Film funktionieren muss. Und das hat für mich nichts mit mir zu tun.
Gibt es Filme, die für Sie so Lebensbegleiter geworden sind oder Erinnerungen an Filme, die Sie geprägt haben? Das ist aber so ein großes Wort, aber manchmal gibt es das ja.
Also für mich, Dr. Zhivago fand ich einen Film, den habe ich glaube ich 10-mal gesehen. Den fand ich also wahrscheinlich aber auch, weil ich die Julie Christie so unglaublich schön fand. Den Film fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich habe nicht so ein Ding, wo ich sage, der muss das immer wieder sein oder der ist für mich so. Ich bin auch kein guter Seriengucker, leider. Ich gucke selber eigentlich nur Sport. Ich gucke fast überhaupt, weil ich halt auch mich mein ganzes Leben mit Fiction beschäftige. Interessiert mich, wenn ich frei habe, interessieren mich nur Fakten. Also ich habe irrsinnig viele Sachbücher gelesen und auch ganz viele Videos geguckt, wie macht man was, weil ich immer total gerne mache, wenn ich wirklich was davon habe und schlauer werde, dadurch irgendwas kann. Ich bin nicht jemand, der sich gerne unterhalten lässt. Also ich will immer einen großen Mehrwert haben. Und für mich ist nicht ein Mehrwert, dass ich nur lache oder dass ich mich nur grusele. Und das finde ich ist auch das, was bei aller Liebe oder auch bei der Luck is Up. Für mich ist das eine Form von Unterhaltung, die trotz der Tatsache, dass man eigentlich nur lacht, einen Mehrwert hat, weil es eben diese Selbsterkenntnis und die Möglichkeit eines interessanten Gesprächsansatzes in seinem Umfeld bietet. Deswegen habe ich die gemacht und das ist eine Form von Unterhaltung, die ich total gerne mag. Aber da ich halt den ganzen Tag mich mit Unterhaltung auseinandersetze, gucke ich eben nur Sport, was auch Unterhaltung ist, aber da will ich nur sehen, ist der Ball drin oder nicht.
Jetzt die Schlussfrage, die Sie im Grunde jetzt versaut haben, weil eigentlich hatte ich nämlich mit Unterhaltung denn ich wollte fragen, ich tue es jetzt trotzdem, was Sie denn jetzt ins Gegenwartskino lockt? Also ich muss zum Beispiel dann denken, dass wie Sie jetzt heute das Buch geschrieben haben, das könnte auch ein bisschen Woody Allen zum Beispiel sein. Also ohne jetzt, aber es gibt ja so Filme, die genauso so diese Beziehungskonstellation ausloten. Also was lockt Sie denn selber ins Kino? Und wann waren Sie zuletzt im Kino? Vielleicht sagen Sie ja, das haben Sie ja im Grunde schon beantwortet, eigentlich haben Sie nicht wirklich Bock drauf, ne?
Doch, aber ich bin dann auch, wenn ich mich durchringe, bin ich ja auch immer wieder froh. Nur ich kann auch nicht stillsitzen. Ich bin nicht jemand, der gerne 90 Minuten nach vorne guckt. Ich muss da etwas machen. Also ich bin als Mensch kein Zuschauer. Ich beobachte gerne, aber ich bin kein Zuschauer, der an einen Ort und gesagt kriegt, jetzt guckst du 90 Minuten geradeaus. Das macht mich schon als Prämisse kirre. Obwohl ich davon lebe, dass Leute sich halt hinsetzen und 90 Minuten geradeaus gucken. Oder deswegen mache ich jetzt kürzere Sachen, nur 5 Minuten geradeaus gucken müssen. Ich mag diese Unterhaltung, wenn es so richtig fett ist und man einfach denkt, Wahnsinn, was die da gemacht haben. Das macht mir Spaß. Wir machen aber auch immer wieder natürlich wirklich intellektuelle, gute Auseinandersetzungen mit Themen Spaß, wo man denkt, was ist da passiert? Da weiß ich aber jetzt gerade nichts Aktuelles, kein aktuelles Beispiel. Ich sehe die Entwicklung mit großer Besorgnis, was in Deutschland da passiert, also aufgrund der politischen Situation, wie die Gelder, bin ich überhaupt kein Freund von Förderungen, denke, man muss Geld umsonst kriegen, so mehr oder weniger geliehen kriegen, um dann arbeiten zu können. Aber die Art, wie das hier aufgestellt ist, ist aus vielerlei Gründen sehr, sehr schwierig. Ich finde es schade, dass auch inzwischen, also es ist ja, ich habe es gerade wieder erlebt, man gibt ein Buch ab und sagt, hier ist ein natürlich, jeder denkt es von seinem Buch, ein tolles Drehbuch und kriegt die Antwort, genau weswegen ich vor zig Jahren aufgehört habe, sowas zu machen, genau die gleiche Antwort, das ist leider nichts für den Freitagabend. Es hat doch niemand gesagt, dass es für Freitagabend sein soll. Aber diese Idiotie, dass man ein Buch einem Sender gibt und das landet bei irgendjemandem und dann ist es automatisch limitiert auf eine 90-minütige, ein Zeitfenster auf diesem Sender und dann soll es da reinpassen. Oder es ist ein Scheinargument, ich weiß es nicht, nur dieses Argument kommt seit so vielen Jahren, das macht einfach überhaupt keinen Spaß und ist der Tod jeder Kreativität. Weil das würde ja heißen, man muss zufällig den Menschen treffen, der genau diesen Sendeplatz hat, der für dieses Buch genau das Richtige ist. Wer soll das denn wissen? Das ist doch, Also das finde ich, dass da nicht mehr eine größere Flexibilität herrscht, ist mir einfach schleierhaft.
Zusatz nur, ich höre so ein bisschen laut, es braucht der Idealfall, wäre so ein bisschen Mut, dass man sagt, pass auf, ich weiß nicht, ob die Geschichte am Ende funktioniert, ich finde sie gut, wir machen sie einfach. Also ja, diese Haltung.
Das hat es früher gegeben. Ich glaube, also das gibt es vielleicht auch heute noch hier oder da. Aber wenn ich sehe, was auch, ich habe das auch schon mal bekommen von Streamern, da irgendwie eine 30-seitiger Anforderungskatalog, wie was zu pitchen ist. Und unten drunter stand Go Create. Das ist wie Malen nach Zahlen, da braucht man dann Autoren, die Bock haben, alles auszufüllen, was ein Redakteur sich ausgedacht hat, damit es überhaupt in das Raster passt, genommen zu werden. Früher, ich weiß, Sepp Filzmeier zum Beispiel, der hat Haus und Hof riskiert, hat das selber finanziert, hat gesagt, das machen wir, dann ist er das angegangen und dann hat er großartige Filme gemacht, der hat überhaupt nicht gefragt. Ja, da hat die Förderung mitgemacht, weil sie wussten, der Sepp, der macht was Großes. Aber heutzutage hat jeder Angst, alles wird reglementiert und man muss alle Normen erfüllen. Man muss das alles auch dann noch dem heutigen Sprachduktus und den Besetzungsrichtlinien entsprechend alles. Das ist der Tod von Kreativität.
Wir würden gerne positiver enden, aber es gibt andere Wege.
Man kann ja, was wir seit langem machen, mit Marken zusammenarbeiten und Sachen finanzieren. Dann kommt man halt nicht auf die normalen Sendeplattformen oder was auch immer. Wobei auch das hat ja bei uns funktioniert.
Meinst du zum Beispiel YouTube jetzt?
Entweder YouTube zum Beispiel. Oder wir haben es ja auch damals, der Lack ist ab, hat Vodafone erst finanziert, dann Obi, Opel dann ganz groß. Und dann hat Amazon das gekauft und hat das inklusive der Platzierungen, die da drin waren, auch von anderen Marken, hat es zum Amazon Original gemacht. Das war doch geil. Das ist doch eine tolle Sache. Und wir sind auch jetzt immer wieder mit Marken im Gespräch, um eben Inhalte zu transportieren, die einerseits die Markenwelt positiv darstellen und was bringen, ohne dass es den Zuschauer als nervige Werbung penetriert und belästigt.
Könnte man auch schon wieder kritisch sehen, natürlich. Ne?
Das kann man kritisch sehen. Aber wenn ich nur das verfolge, was mir ein Sender sagt, was ich machen muss, kann man ja genauso kritisch sehen und sagt, da wird jetzt versucht, etwas immer wieder zu wiederholen, was vermeintlich auf dem Sendeplatz funktioniert. Und es ist ja nicht so, dass man eine Form von Schleichwerbung macht, sondern man sagt ja ganz offensichtlich und ganz offensiv, diese oder jene Marke finanziert dieses Filmprojekt. Ich meine, ein James Bond oder was weiß ich wie, ist immer gespickt mit Marken und hat deswegen auch andere Gelder zur Verfügung. Natürlich hat das auch das Publikum, ne, weil es weltweit funktioniert. Aber per se war früher schon das Mäzenatentum ja durchaus eine sinnvolle Sache. Da hat jemand, der viel Geld gegeben hat, hat Künstler bezahlt dafür, dass sie Kunst machen und dass sie in dem Rahmen dann auch etwas machen, was dem Mäzen genehm ist und nicht gegen ihn schießen, ist ja selbstverständlich, aber steht ja immer draußen dran. Das sind ja keine Mogelpackungen, wo man sagt, ich verheimliche was und versuche irgendwie subkutan irgendeine Werbung einzuschießen. Ne?
Herr Wiesinger, das haben wir doch noch ein bisschen positiv geendet. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bin total positiv, ich ärgere mich aber trotzdem immer wieder über diese Stumpfheit und vor allen Dingen über diese Angst, die überall herrscht.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Musik aus einem Film, den der Schauspieler Kai Wiesinger eben im Gespräch erwähnt hat, nämlich Musik aus Dr. Zhivago, Lara's Theme von Maurice Jarre. Schon ein ziemlich alter Film, ist ziemlich genau 60, jetzt 61 Jahre alt, aus dem Jahr 1965 von David Lean. Ihr hört Ausgabe 1 von Zwei glorreiche Halunken im neuen Jahr 2026 und wir können immer nur empfehlen, auch auf die Radio Freiseite zu gehen, auf die Internetseite, weil da gibt's Rückblicke von uns, das Interview mit Kai Wiesinger, aber wir haben auch, wenn wir demnächst auch nochmal online stellen, zum Beispiel unseren Filmjahresrückblick gemacht mit Dominik und Marne und Serien sind ja auch immer so ein wichtiger Rückblick, haben wir nicht gemacht, aber wir werden in dieser Ausgabe noch über eine Serie sprechen, Pluribus, und wir haben noch einen Film mindestens übrig, der auch ein Remake ist. Ist es eigentlich wie Anaconda? Ist es ein richtiges Remake oder was ist das eigentlich?
Nein, ist es nicht. Es ist ein Filmliebhaberfilm.
Also auf den könnt ihr euch gleich freuen und gedanklich Serie übrigens hören wir jetzt nochmal ein Stück und zwar aus dem Jahr 1999 eine Serie und da können wir auch dann später mal drüber sprechen. Für mich war das so ein bisschen wie der Anfangspunkt von dieser Art von Serien, modernen Serien, wie wir sie heute auch noch kennen. Und bitte.
Bad sound, blue moon in your eyes.
Summer Free. Ja, da darf man ruhig auch ein bisschen schmunzeln und lachen dabei. Das war nicht Patrick, das war noch ein Track drin. Woke Up This Morning. Und du hast lange gebraucht, dass so Klick bei dir gemacht hat.
Na, habe ich auch ist nie auch gesehen.
Denn das ist Musik aus Die Sopranos.
Die Sopranos.
1999 entstanden. HBO, damals noch der Sender, da gab es noch keine Streamingdienste.
Na ja.
Und HBO war so Bezahlfernsehsender. Ursprünglich haben die sich gar nicht auch auf andere Dinge spezialisiert. Aber das war das erste Mal, dass sie eigentlich gezeigt haben, man kann Serien nochmal anders denken als bislang da geschehen. Es gab ja immer auch Ausnahmen. Twin Peaks ist ja vorher entstanden. So, aber
ja.
1999 Roots fing es an, dass es auffällig viele qualitativ hochwertige Serien gab, bei denen du mit allem rechnen musstest eigentlich.
Ja, also ich finde HBO, was ja zu dem Warner Brothers Konzern gehört, sind immer noch groß. Also ich meine, die haben Last of Us dieses Jahr gemacht und nächstes Jahr ist Harry Potter dran. Also die sind schon noch gut im Business und der Game of Thrones Ableger House of Dragon ist ja auch HBO. Also die sind schon noch im Business.
Sind noch mit dabei.
Die sind noch groß
dabei.
Aber
sie sind nicht mehr die einzigen, das kann man dazu sagen.
Das weil kann man sagen,
in den Nullerjahren sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal, ja. So was Innovation angeht.
Stimmt.
Dann kam 2014 Netflix dazu, die inzwischen ja auch eher eine Ramschbude auch mit geworden sind, sage ich jetzt mal so ein bisschen kritisch.
Es sei denn, sie kriegen jetzt Paramount, ja.
Ja, das stimmt. Also sie haben jetzt ja, waren jetzt auf Einkaufstour, beziehungsweise Warner Brothers haben sie ja. Wollen sie noch Paramount dazu holen? Oder?
Na, ich kenne es nur Warner Brothers für Paramount für 81 Milliarden wollen sie wohl.
Das ist mein letzter Stand. Nachschauen. Mein letzter Stand ist, sie haben Warner Brothers schon eingekauft, wollten auch Paramount, aber schauen wir mal.
Ah, dann also, haben sie Warner Brothers gekauft, dann bist du ja wahrscheinlich besser aufgestellt. Also die sind auf großer Tour, müssen sie auch machen, aber HBO wird bleiben. Das ist einfach eine wundervolle Talentschmiede und man darf halt nicht vergessen, die denken halt groß. Also auch die Sopranos, das war ja auch FSK, es war Brutalität zum Beispiel, was im Fernsehen nicht so gesehen wird. Es wurde Anti-Helden wurden uns präsentiert. Auch das ist alles nicht normal TV und das haben die schon vorangetrieben und später Netflix ja auch mit House of Cards oder so. Die haben mir nochmal gezeigt, wir können es auch. Aber HBO macht immer noch genügend Material, dass man sagen kann, die gehören noch zu den großen Playern.
Aber wir werden dann auch später drüber sprechen. Es gibt eben auch jetzt viele andere Streamingdienste, die eben auch hervorragende Serien machen. Jetzt kommen wir aber noch mal zu einem Kinofilm und das kann man schon mal sagen. Wir hören einfach mal direkt in den Ausschnitt rein, weil eigentlich springt er gleich in so eine Meta-Ebene.
Ja.
Ne? Also, weil es ist nicht einfach nur ein Remake eines für einige vielleicht bekannten Films aus den 90ern, sondern schon auch vielleicht ein bisschen mehr.
Ich will nicht warten, Mann.
Doug, wovon redest du?
Tun wir es. Machen wir ein Reboot von Anaconda.
Ja. Warte.
Was? Das wird das Abenteuer unseres Lebens. Wir träumen davon, diesen Film zu machen, seit wir Kinder waren.
Was kostet uns der Spaß?
2,5 Millionen Dollar.
Wir genehmigen Ihnen einen Kredit bis zu 9.400 Dollar.
Ja. Wir drehen ihn Indie-Style, Guerilla-mäßig.
Wir brauchen ein Flussboot, ein Skript, einen Schlangenexperten und eine echte Schlange.
Claire, wir spielen die Hauptrollen.
Ich liebe dich, Derek.
Kenny, du drehst ihn.
Kamera läuft.
Doug, du machst Regie.
Action! Mit dem Gesicht möglichst nah ran an die Schlange.
Nein!
Ist vielleicht nicht so schlimm.
Cut.
Also ich muss es wissen, ich habe den fertigen Film nicht gesehen, da schon lachen. Das war ein Ausschnitt aus einer wie auch immer gearteten Neufassung des Films Anaconda aus dem Jahr 1997. Mhm. Jetzt gibt es einen neuen Anaconda-Film. Und man muss dazu sagen, ihr könnt euch den Trailer ja nochmal anschauen, auch nicht nur anhören. Und das ist so, dass dann zumindest diese Schlange, wenn ich das recht gesehen habe, dann versehentlich getötet wurde und absäuft. Auf jeden Fall fand ich zumindest diesen Gag schon mal.
Sie wird wie heißt das, Bootpropeller geworfen. Also das sieht man auch im Trailer, deswegen kann man das auch erzählen. Und dann ist ihr plötzlich ihre Schlange abhanden gekommen. Aber es gibt noch eine. Es gibt noch eine andere Schlange im Amazonas. Also die fahren wirklich jetzt hin. Aber
ich wollte gerade sagen, das wäre die Geschichte schon fast vorbei. Es soll ja auch ein bisschen bedrohlich sein.
Ja.
Wir haben übrigens eine Stimme vielleicht schon ein bisschen rausgehört. Jack Black ist wieder mal mit dabei und Paul Rudd.
Das sind die zwei Hauptfiguren. Die zwei Bros haben in den 90er Jahren, als sie noch Kind waren, also es ist so ein typischer Film, das hätte auch von Seth Rogen sein können, der so damit spielt, dass wir so spleenige Leute haben, die so im Leben stehen, aber jetzt nicht irgendwie groß erfolgreich sind. Paul Rudd ist wirklich Schauspieler geworden, aber seine Szene wird auch gut eingeführt, wie ist ein hartes Brot ist, Schauspieler zu sein in Amerika. Und Jack Black ist halt, macht jetzt so Hochzeitsvideos zu Hause. Und der hat Geburtstag und dann kramt der eine raus, hey, unser Film von damals. Und dann haben wir uns so einen Horrorfilm gedreht oder so. Und dann gucken sie sich an und es geht erstmal an die Liebe ans Kino. Das sind einfach Leute, die das Kino mögen, aber hier kommt die zusätzliche Komponente des Vergangenen. Das, weißt du noch damals das Gefühl, so, das kennst
das
du.
Das war irgendwie besser, war irgendwie schöner.
Ja, und wir beide.
Und das war, genau. War schön. Ja.
Und damit spielt der Film. Und die absurde Idee ist halt, Anaconda, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, John Voight oder Ice Cube oder
Jennifer Lopez.
Die sind ja alle groß danach durch den Film geworden, obwohl der Film wirklich arg durchschnittlich ist. Der ist wirklich,
aber trotzdem erfolgreich gewesen ist.
Ja,
das meiste Schlange Geld am ersten Wochenende, eine Schlange und Jennifer Lopez hat damals ausgereicht. Ja.
Hat ausgereicht, aber sagen wir es mal so, es ist ein Kultfilm geworden. Filmanalytisch könnte man den Film hart zerreißen und ich weiß auch, dass die Filmkritik damals auch kein gutes Haar an dem Film gelassen hat. Umso absurder ist natürlich dieses typische Guilty Pleasure, also dass man etwas mag, obwohl man weiß, dass es eigentlich von geringer Qualität ist. Und die sagen sich, komm, wir machen das und wir fahren in Amazonas und fahren dahin und ja, man kann das auch sagen und es taucht dann wirklich irgendwann eine Schlange auf und dann gibt's irgendwie noch Goldgräber, die auch noch wirklich da was machen und so und das Besondere ist einfach, dass wir diesen vier Hauptfiguren, muss ja noch Thandie Newton noch dazu ziehen als Claire Simmons und Stephen Zahn, den man auch wirklich kennt, der auch in vielen großen Filmen mitspielt, als Kenny Trent, sind die vier Leute, die quasi jetzt im Dschungel sind und eigentlich so ein bisschen sich auch wieder suchen und die Schlange ist natürlich dann nur dieses Bindeglied des Ganzen.
Also ganz ehrlich, das ist ja so ein Film und da muss man ja fair bleiben, da erwarte ich eigentlich nicht viel, da finde ich die Grundidee ganz charmant und das ist jetzt die Frage, wie wir mit der Kritik jetzt weiter umgehen, das, also auch den Trailer, ich finde das völlig in Ordnung ja. Und wenn ich schon mindestens einmal lache, wenn jetzt noch jemand gegen eine Laterne dann läuft, dann bin ich vollends dabei. Für das, was der Film sein will, um es mal so zu fragen, Wie funktioniert der denn da? Der will ja jetzt nichts Großes, der will ja einfach nur, du hast Seth Rogen schon genannt, der will ja einfach nur so ein charmanter, augenzwingender Film sein, der so ein bisschen auf einer Meta-Ebene so das Filmgeschäft, Bros von damals, alles so ein bisschen aufs Korn nimmt.
Ja, also bisschen liebevoll auch, also die Figuren gerade von Jack Black und Paul Rudd sind natürlich auch liebe Figuren, sage ich mal, die einfach im falschen Business sind und es wird natürlich auch damit gespielt so, ey, ich habe eine geile Idee, weißt du, das ist ja, das hatte man ja vielleicht auch früher im Studium oder in der Schulzeit, ey, ich habe eine richtig geile Idee und das kommt so auf und als ich gemerkt habe, dass es eher darum geht, so dieses in Aktionismus gehen, seine Träume nicht zu verwirklichen, das war die Grundidee und ich sag's mal so, das Drehbuch ist klasse. Die Ideen sind richtig klasse und die Schauspieler sind alle richtig klasse. Die Chemie stimmt, der Humor stimmt, die Art und Weise, also es gibt den Selton Mello spielt Santiago Braga, der ist der Schlangenexperte und der meandert so im Kosmos des Ganzen irgendwie so rum, ist aber eine wundervolle Ergänzung und wenn es dann am Ende gibt's eine richtige Meta-Ebene, die auch wirklich eingesetzt wird, die ganz toll ist, die will ich aber nicht sagen, weil man im Kino wirklich so da gesessen hat, wirklich, hab da nicht gemacht. Und da muss ich sagen, auf dem Papier grandios, wirklich, also auch die Aneinanderreihen.
Ich höre schon das Aber.
Ja, also hättest du jetzt die Fragen nicht so gestellt, hätte ich auch eher das Negative gesagt, aber das funktioniert wirklich gut.
Und das ist erstmal gut.
Das
aber
funktioniert.
Wo ist das Aber?
Genau, das Aber ist, dass es kein guter Film ist. Und zwar.
Das ist aber ein entscheidendes Aber.
Ja, das ist wirklich, also wenn ich jetzt wirklich die Prämissen, also ich hatte meinen Spaß. Die Schlange war angenehm inszeniert, war auch eine Bedrohung, man hat auch wirklich Angst vor dieser Schlange, ist wirklich toll gemacht, fängt auch mit einer Horrorszene an, der Film, das ist alles klasse gemacht. Das Problem ist nur, dass der Regisseur Tom Gormican es nicht verstanden hat, mehr die Tiefe der Figuren auszuloten, er nimmt so, weißt du, so, dass man guckt so irgendwie Bros zu, aber die Bros oder das könnte tiefer gehen und da könnte man auch ein bisschen weiter gucken. Ja, du sagtest schon, das erwartet man nicht in so einem Film, aber um emotional gebannt zu sein, brauche ich ein bisschen mehr, als der Film mir liefert. Und das ist halt so die Schwierigkeit. So habe ich immer eine gewisse Distanz einfach zum Film. Und dadurch werden die Schwächen wie Übergänge, also ich sag ja immer, diese Zufälle in der einen Szene, reden sie miteinander und dann passiert noch was in der Szene, wo man richtig merkt, so, da wollten sie nicht zwei Szenen, sondern eine, Mann hat man ja ganz oft im Kino. Das ist ja diese Filmlogik, nenne ich das immer. Das passiert ja nicht im wirklichen Leben, da passiert das in unterschiedlichen Zeiten. Das würde man mehrfach schmerzen, aber weil das, diese Übergänge und dieses Ganze nicht so funktioniert hat, ist es kein guter Film geworden. Und das hat mich dann auch im Nachhinein, der ist auch ab 12 freigegeben. Also der will auch keine Brutalität zeigen. Der blendet auch weg. Also der zeigt auch, wenn jemand stirbt in diesem Film, wird das nie gezeigt. Und das ist auch nicht schlimm, dass das nicht gezeigt wird, weil der Film andere Ideen hat. Und diese Ideen hätte er viel selbstbewusster, viel auch ein bisschen kontroverser hinterfragen können. Den Humor hätte man ruhig auch bissiger zeigen können. Gerade Jack Black und Paul Rudd haben oft genug bewiesen, dass sie gerade auch unter, Paul Rudd gehört ja auch zur Apatow-Riege, die ja wirklich immer anarchistischen.
Judd Apatow hat eine bestimmte Art von Komödien gemacht, genau. So Ananas Express und so weiter.
Unterschätzte. Also ich hoffe, dass das in 20 Jahren nochmal abgeschlossen besser betrachtet werden kann, weil der für mich die amerikanische Komödie nochmal auf ein anderes Level gezogen hat. Und Jack Black, machen wir uns nichts vor. Ich meine, der dreht auch mit Richard Linklater zusammen. Also das ist ein Regisseur, ein Schauspieler, der wirklich auch alles so ein bisschen beherrschend überall auch zu Hause
ist. kann, aber der auch viel Durchschnitt macht, muss man sagen. Viel erfolgreichen Durchschnitt.
Naja, man muss halt sagen,
der Film war ja auch extrem erfolgreich, aber ist nur.
Ja, Super Mario Brothers Film kommt der nächste Jahr auch wieder als Synchro. Also da muss man einfach sagen, der Mann ist im absoluten Business. Hier hätte ich mir einfach gewünscht, dass man wirklich die Figuren noch ein bisschen liebevoller hätte ernst nehmen können. Gerade die Familiensituation auch, sich für seinen Traum zu entscheiden gegen seine Familie. Das sind ja coole Themen, mit denen wir alle was anfangen können. Und das ist halt schade und deswegen ist es ein durchschnittlicher Film.
Passt dann wieder zum Originalfilm, der ja auch bestenfalls durchschnittlich war und eine liebevolle Verbeugung, indem man einen weiteren durchschnittlichen Film über diesen Originalfilm macht.
Die sprechen so oft den Film an, also ich kann auch nur empfehlen, wenn man den Film gucken geht, vielleicht vorher nochmal das Original, dass man das mal sagen muss, Anaconda das Original gucken muss. Ich glaube, es gibt 5 Anaconda-Filme. Ich habe nochmal vorher geguckt, die alle auch wirklich von Sony sind. Das ist jetzt der 5., wenn ich mich nicht irre.
Also es gab offenkundig Lake Placid versus Anaconda.
Gibt es ja, genau. Lake Placid war ja das mit dem Krokodil und das spielt alles überhaupt keine stritten Krokodil gegen quasi die Schlange an. Das kann ja alles geil sein, aber dann muss es auch bewusst trashig sein und nicht durch schlechte Special Effects glänzen. Hier funktioniert das eigentlich gut. Die haben das Geld wirklich sinnvoll eingesetzt. Die Atmosphäre stimmt, die Logik des Worldbuilding stimmt. Man hätte es bloß einfach tiefer, weiter und ein bisschen ernster nehmen können und dann hätte man vielleicht sogar einen überdurchschnittlichen Film machen können. So ist es ein durchschnittlicher Film, aber wie du schon so schön als Einleitung gesagt hast, mehr erwartet man ja auch eigentlich nicht von dem Film.
Deswegen ist alles gesagt zur Neufassung von Anaconda und wer so ein bisschen einfach sich berieseln lassen möchte, erst den Originalfilm schauen und dann ins CineStar in Erfurt gehen, weil da läuft diese Neufassung von Anaconda. Wir hören jetzt mal ganz klassische Filmmusik. Nichts Besonderes, ehrlich gesagt, wahrscheinlich auch nur durchschnittlich von David Fleming, der hat den Score gemacht. Wahrscheinlich auch nur ein durchschnittlicher Komponist, alles durchschnittlich, das Hauptthema zu Anaconda.
Die Schauspieler sind eigentlich nicht durchschnittlich.
We'll be right back.
Das Album, Patrick, dieses Album. Das muss ich mir holen. Das braucht es auf Schallplatte, oder?
Aber da gibt's aber einen Song drauf, der auch im Trailer drin vorkommt, den ich eigentlich ziemlich geil, so ein Hip-Hop-Song, wo Anaconda.
Das muss ich auch mal sagen. Das war jetzt nur der Score, also ja. Die klassische Filmmusik zu Anaconda von David Fleming. Und es gibt ja auch einen Soundtrack und ja. Ich glaube, da sind coole Songs mit dabei.
Da sind richtig coole Songs dabei. Und diese Anaconda, ich habe den leider im Vorbericht nicht gefunden, weil ich bin ich auch eigentlich nicht so gut darin. Aber wer den mal sehen möchte, sage ich schon, wer den Song mal hören möchte, der kann sich den auch mal raussuchen, weil der wirklich mega gut ist. Ich habe den auch ständig im Kopf. Anaconda. Also das ist einfach viel zu witzig, als es nicht gut zu finden.
Also du warst neugierig.
Und dann haben sie auch irgendwie Hip-Hop-Passagen aus anderen Songs genommen. Also wirklich ein bisschen albern auch. Aber passt zum Film.
Und von der großen Leinwand kommen wir jetzt zu der kleineren Leinwand. Früher hat man gesagt zum Fernseher, aber heute heißt es ja mitunter auch Smartphone. Was gibt es da Neues im Heimkinobereich?
4, 3, 2.
Kamera 1 ran.
Ich muss nicht unbedingt fernsehen.
Ich auch nicht.
Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte.
Zwei glorreiche Halunken. Patricks Heimkino.
Ja, Patricks Heimkino. Übrigens gibt es schon sehr lange die Rubrik. Und als wir angefangen hatten mit dieser Sendung, ist ja jetzt auch schon, jetzt kann man es ja sagen, 14 Jahre her.
Nee.
Ja, also hätten wir damals, wenn wir damals Vater geworden, dann hätten wir jetzt einen 14-jährigen Sohn und eine 14-jährige Tochter, die logischerweise schon ins Kino gehen würde. Und
mit der könnte ich Avatar gucken, also das wäre wirklich toll. Und, ja. Und Nolan könnte ich gucken, ja. Mit 14 ist man auch irgendwie geschäftsfähig oder so. Wir sind jetzt geschäftsfähig, Rainer.
Ja, das ist also...
Jetzt können die Welt kommen.
Und das wollte ich nur sagen, als wir das damals alles produziert hatten, hatten wir noch so Fernsehtipps zum Beispiel.
Ja, auch, genau. Ja.
Klassisches Fernsehen. Und heute, da war noch nicht dran zu denken, dass es mal Streamingdienste gibt, dass man im Internet, im sogenannten Internet Serien schauen kann, was heute selbstverständlich ist. Und du hast eine Serie entdeckt, was das entdeckt und viele sprechen
drüber. Wir haben
kürzlich auch mit Johannes und Carsten drüber gesprochen und Pebert. Und zwar über eine neue Serie von Vince Gilligan, um mal einen ersten Namen zu nennen. Weil Vince Gilligan, Experten wissen natürlich schon Bescheid und drehen sich gelangweilt jetzt weg. Aber für die, die eben nicht so drin stecken, es geht ja immer um die Schöpfer oder Schöpferinnen dahinter. Und Vince Gilligan ist so ein Serienschöpfer, der auch kleiner mal angefangen hat, hat unter anderem als normaler Autor geschrieben für die Akte X, hat da auch in einer Folge den Schauspieler Bryan Cranston, der da einen Gastauftritt hatte, kennengelernt.
Meine, was und du wieder weißt.
Ja, das sind immer so die kleinen Gimmicks, danke, die ich damit dazu gebe.
Ich höre gerne zu, erzähl weiter.
Und dann hat er irgendwann gesagt, jetzt habe ich so eine Idee, wie eine positive Hauptfigur und eine negative wird, wie er sozusagen auf die schlechte Seite gerät, nennen wir das Ganze Breaking Bad. Und ich kenne doch diesen Bryan Cranston, der könnte doch den Hauptfigur da spielen, Walter White. Das ist Vince Gilligan, der Schöpfer von Breaking Bad und auch von der Ablegerserie Better Call Saul.
Die auch riesige Kritiken und ich kenne auch richtige
bemerkenswerte Kritiken bekommen hat.
Ja.
Und deswegen, das zu erklären, ist Vince Gilligan für viele Fans von Serien natürlich jemand, der unter Beobachtung steht, den die Leute mögen und wo man sagt, was macht er als nächstes? Und als nächstes hat er was gemacht?
Pluribus. Bus. Wir müssen es ja lateinisch aussprechen. Ich habe schon sehr viel Kritik gekriegt, dass ich immer Pluribus sage, weil es eine englische Serie ist.
Und ich habe auch extra geschaut, weil mein Latein ist auch nicht so gut. Also Pluribus heißt so viel wie aus vielen und bezieht sich auf den Spruch E Pluribus Unum. Okay, auch noch nie gehört. Ich lese es jetzt auch noch gerade ab. Aus vielen eines. Also zum Beispiel so eine Idee, dass man aus vielen verschiedenen Bundesstaaten politisch gesehen macht man einen großen Staat oder aus einzelnen Leuten macht man eine Gruppe. Also diese. Und ich glaube, wenn man das jetzt
perfekt
so weiß, dann ahnt man, dass die Serie das, also versteht man das ein bisschen besser. Du kannst ja mal sagen, worum es in der Serie geht, weil es geht ja darum, um Gleichmacherei letztlich auch ein bisschen.
Ja, ne? Ja, aber positiv gesehen. Also es ist eine philosophische Serie und es ist auch ein Slowburner. Das heißt, es ist langsam inszeniert. Wer also Breaking Bad gesehen hat und zum Beispiel die Fliege, also The Fly, die Folge gesehen hat, weiß, dass Vince Gilligan gerne
so langsam erzählt.
So langsam erzählt und auch strange erzählt. Aber die Prämisse ist hier ganz einfach. Aliens besiedeln die Erde. Und assimilieren uns, alles wird zum einen, bloß, dass es wie bei der Borg, diese Assimilation, das Gegenteil davon passiert, die sind die nettesten Menschen der Welt, also die nettesten Lebewesen auf diesem Planeten. Das Problem ist nur, 12 Menschen sind resistent auf dem ganzen Planeten. 12 Menschen kommen damit nicht klar, dass jetzt ein kollektivistisches Volk auf der Erde ist. Alle Menschen sind gleich. Also wir beide werden jetzt assimiliert, aber wir sind total lieb und nett und wir leisten nur unseren Beitrag und wir verschmutzen nicht die Welt. Wir achten
wir sind
auf,
perfekt.
Wir sind eine perfekte
Gemeinschaft.
Es geht
also
nur um
aber
das,
auch als Gemeinschaft.
Wir wollen nur, dass es allen gut geht. Das ist die Prämisse. So. Und jetzt haben wir aber 12 Menschen auf diesem Planeten, die da nicht mitmachen, aber die Serie wird erzählt eigentlich aus 3 Darstellern. Nämlich zum einen von Rhea Seehorn, Carla Sturka. Carla Sturka ist eine Autorin, die, man würde sagen, sagen, so grumpy ist. So wirklich, wirklich.
So ein bisschen so kotzbrocken.
Nörgelig, wäre eine gute Deutsche. Also wirklich so immer am Rumnörgeln. Und die ist jetzt plötzlich mit dieser Welt konfrontiert, in denen sie jetzt quasi alleine ist. Und ihr folgen wir. Und sie ist kritisch. Und sie kommt dem hinterher. Und dieses Volk will immer nur, ja, was willst du denn? Wie können wir dir helfen? Wie geht's dir gut? Und sie, ich will nur alleine gelassen werden. Und gibt's keine richtigen Menschen mehr. Und es gibt noch einen anderen, Carlos Manuso Oviedo. Carlos Manuel Vasquez spielt den. Und der hebt sich auch gegen das System aus. Von den anderen 12 gibt es einen, der zum Beispiel sagt, nö, ich kann ja jetzt mit allen Frauen auf diesem Planeten schlafen und ich komme zu Veranstaltungen, komme ich mit der Air Force One, weil die bringen mir ja alles, was ich brauche. Es gibt auch andere Menschen, die damit umgehen. Wir verfolgen aber eher diese Menschen, die sagen, nö, damit wollen wir nicht klarkommen.
Ich will da nicht mitmachen.
Und nach und nach hinterfragt sie das System und sie hinterfragt es aber nicht einfach so, wer seid denn ihr, sondern sie testet. Zum Beispiel können die nicht lügen, weil die sind so gut, dass sie nicht lügen können. Und Gespräche zu führen, wo die andere Person immer die Wahrheit sagen muss oder du weißt sie, sag die Wahrheit, das ist etwas ganz Tolles. Und das kann man in der Serie natürlich richtig schön auskosten. Man kann richtig Gespräche darüber führen, man kann kritisch sein, man kann wütend sein, man kann verliebt sein, auch in das Volk. Also das ist auch so ein Thema, was in dem Film kommt. Und das ist einfach grandios. Das ist einfach, du sitzt da und du hängst mit den Augen am Fernseher und hast diese Welt, aber sie ist so unaufgeregt und sie nimmt dich so mit und sie nimmt dich nicht nur an die Hand, sie verstößt dich auch mal und schubst dich mal weg und du kannst ganz viel verstehen und nicht alle Entscheidungen unserer Figuren wird uns erklärt oder so, also auch mal ungewöhnliche Entscheidungen treffen oder nicht wissen, was die Figuren denken. Das ist so toll und das ist jede einzelne Episode und ich trottel, ich sag's wie es ist, hab die 9. Episode geguckt, ich dachte, oh, was für ein Cliffhanger, Gott sei Dank gibt's noch eine 10. Episode. Nope, das war die letzte Folge und ich war wirklich erschüttert, entrüstet, dass diese Sendung vorbei gewesen ist. Es ist wohl eine zweite Staffel geplant. Die Preissaison wird der Serie auch recht geben, ist ja auch schon teilweise drin, dass das auch passiert. Aber das ist so, das sind wirklich 9 perfekte Folgen.
Also es klingt so, als ob es keinen Punktabzug gibt.
Wir können, also ich möchte,
wenn dann, genau.
Wenn, also man muss noch als dritte Figur sagen, Socia von Carolina Wüterer. Ich sag ganz bewusst die Namen, weil ich glaube, die kommen alle noch ins Business. Die sind alle so, so spektakulär gut.
Das klingt so, als ob diese Person der Schwachpunkt jetzt ist.
Nee, die Person repräsentiert quasi das Volk. Sie ist eine von diesen Auserwählten, die quasi mit uns in Kommunikation trifft. Und das ist noch eine zusätzliche Ebene, die so wundervoll ist und auch wirklich trage ich Verantwortung über diese Person, nur weil ich Wünsche und Anforderungen stellen und das kannst du auf die ganze Gesellschaft ausbreiten. Und zum Beispiel, würden wir in so einer perfekten Gesellschaft leben, ist auch mal so ein Thema, bräuchten wir zum Beispiel keine Versicherungen mehr. Warum auch? Wir würden uns ja gegenseitig helfen. Warum brauchen wir jemanden, der uns quasi Geld dafür gibt, dass wir ins Krankenhaus gehen, so ungefähr. Und das sind alles so Ideen, die einfach so genial sind. Ich würde sagen, was die Serie vielleicht, wenn man so kritische Punkte, also erstens gibt's das nur auf Apple Plus, das finde ich erstmal richtig kacke.
Ja, das ist immer so ein bisschen exklusiv nur für bestimmte,
genau,
für bestimmtes Publikum.
Also man möchte ja fast geneigt sein und sagen, ja, irgendwie erzwingen sie es auch, dass Leute sagen, ich mache das nicht so legal auf Apple Plus, lohnt sich aber dafür auch Geld auszugeben. Ich bin ja sowieso, ich bezahle ja gerne für die Produkte.
Du hast ja alles, du hast ja
alles
sieben
hab ich nicht,
Streamingdienste gleichzeitig.
Aber ich habe ein paar. Was halt wirklich ist, man muss den Vince Gillian-Stil mögen. Also ich weiß auch, dass viele Leute sagen, bei Breaking Bad passiert ja nichts. Das ist halt Quatsch. Es
langsamer, diese scheinbar langsame Erzählweise,
richtig,
was du
langsam
schon gesagt hast.
Und das muss man auch mal, also ein Freund, kann man ja auch so, Dominik, der ja auch bei uns in der Sendung war, hat das so schön gesagt, der hat so gesagt, wenn dein Flugzeug startet, dann siehst du aber auch, wie der Motor angeschnitten, wie Knöpfe gedrückt werden, wie das Höhenruder eingestellt wird, wie man langsam auf die Bahn, das hat man eben auch drin. Aber das braucht es auch, weil man sonst bei dieser Prämisse auch den Überblick verliert. Man könnte das auch als hektische Apokalypse, aber das interessiert die nicht. Und allein das ist wieder so ein Vorteil. Ich habe noch nie das so, die Auseinandersetzung, weil man hat richtig das Gefühl, man nimmt sich Zeit für eine gute Prämisse, für eine gute Idee, was ja oft im Kino nicht funktioniert. Und deswegen ist Vince Gillian vielleicht auch der bessere Serienschöpfer. Und auch Schöpfer ist auch so ein schöner Begriff, ne? Und deswegen muss ich einfach sagen, dass er wieder alles richtig macht. Wenn man Breaking Bad nicht so mochte, was gerade diese langsam, dann könnte ich, und das ist der einzige Kritikpunkt, könnte man da weggestoßen sein. Aber Wer einen offenen Verstand hat, wer ein offenes Auge hat, der wird diese Serie hart feiern, weil dafür ist es wirklich gemacht, diese Sehgewohnheit nicht nur zu torpedieren, sondern irgendwie einen auch mitzunehmen und trotzdem ein Konstrukt zu schaffen, was trotzdem Unterhaltungswert oder zumindest ansatzweise Sehgewohnheiten entspricht. Aber an sich ist das alles irgendwie neu und frisch und anders und cool besetzt und auch keine, der will auch keinen Gefallen tun. Und das ist auch immer so was Schönes ansehen, dass sie wirklich ihre eigenen Wege beschreiben. Deswegen absolute Empfehlung, Pluribus.
Patrick hat alle 9 Folgen gesehen von der ersten Staffel. Es endet offenkundig mit einem Cliffhanger. Es wird jetzt eine 2. Staffel geben. Du hast schon gesagt, auf Apple Plus, auf Apple TV kann man sich diese dann doch empfehlenswerte Serie anschauen. Und wir hören uns Musik ausnahmsweise aus Zurück in die Zukunft. Und zwar, ich habe da noch einen letzten Tipp auch für dich. Und zwar wird die Musik um 10.28 Uhr gespielt, als Marty McFly das hört. Warum ich das so genau sage, mehr dazu gleich.
Better remember.
viel zu gutes Saxophon wie du, muss ich mal sagen.
Und der hat schon in meinem Hintern gespielt.
Und wenn du, ich wollte gerade sagen, du kannst ja nicht sprechen. Ja? Also, was du machst, ist großartig. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Das ist so ein typischer Song, der könnte auch 8 Minuten gehen, der wiederholt sich dann. Back in Time, Auszug in die Zukunft, eigentlich der schwächere Song, Power of Love ist besser.
Ja.
Und ich habe ihn aber gebracht, weil er Teil einer Videoinstallation ist, die ich dir, aber auch euch unbedingt nahe bringen will, die noch 3 Wochen zu sehen ist in Berlin, in der neuen Nationalgalerie, also bis zum 25. Januar. Diese Installation heißt The Clock, geht ursprünglich 24 Stunden lang, das schafft natürlich keiner, das wäre ein Happening, und ist schon 15 Jahre alt, ist von Christian Markley 2010 entstanden, hat dann 2011 auf der Biennale in Venedig, nicht auf der Kunstbiennale, den Hauptpreis bekommen, den Goldenen Löwen.
Ich kenne jemanden, der es, glaube ich, angegangen ist.
Ja, und das ist wirklich ganz toll. Er war in verschiedenen Weltstädten zu sehen, London Premiere, war in Australien zu sehen, war in Japan, in Tokio zu sehen, jetzt das erste Mal in Berlin.
Die schlafen da auch, glaube ich, drin.
Genau, ne? Also es ist wirklich so, innerhalb der neuen Nationalgalerie ist so ein eigener Raum errichtet worden und du hast, und das ist das Besondere, eine akribische Arbeit aus, jetzt haben wir ja 130 Jahre Filmgeschichte, damals waren es 115 Jahre Filmgeschichte, hat er die Szenen so aneinander montiert, dass du rund um die Uhr, deswegen heißt es The Clock, schauen kannst, also dass du eben sagen kannst, um 11.57 Uhr oder eben um 16.57 Uhr, was wird da gezeigt? Also du siehst dann, also deswegen weißt du ganz genau, um 10.28 Uhr wird Marty McFly wach und ist wieder im Jahr 1985. Dann hast du dann um 5.12 Uhr siehst du plötzlich den Glöckner von Notre Dame und siehst jemand anders aus 39 Stufen auf einer Uhr rumtonnen. Du hast wirklich Minute für Minute innerhalb der 24 Stunden immer einen Filmausschnitt. Irre. Das ist irre. Das ist so auch aneinander montiert, dass zwischendurch auch mal ein paar Dialoge stehen gelassen werden. Und du kriegst auf einmal ein Gefühl dafür, zu welcher Tageszeit auch berühmte Filme spielen, ja, dass zu einer am frühen Nachmittag eben die Goldene Uhr-Episode in Pulp Fiction spielt, die Rückblende, als der kleine Junge das bekommt und Christopher Walken ihm das erzählt. Das ist früher Nachmittag, also das weiß man nun. Oder du weißt, dass um 13.07 Uhr in die Blechtrommel Oskar Matzkarat so laut schreit, dass eben dann die Standuhr kaputt geht. Also das ist wirklich, es funktioniert. Ich frage mich, wie man Minute für Minute hinbekommen hat. Es macht auch Spaß, es sind auch unbekanntere Filme mit dabei, es macht auch Spaß natürlich zu erraten, was ist das für ein Film? Manchmal kennt man nur die Schauspieler, denkt so, das ist noch Malcolm McDowell, was spielt der da für einen Film? Aber man
Clockwork
sieht die Uhr,
Orange?
War es in dem Fall nicht, aber man hat natürlich auch, ich habe zum Beispiel ganz viel Johnny Depp in Gegen die Zeiten, heute vergessener Film gesehen, Nick of Time von John Badham, aber es ist unglaublich, ich wollte eigentlich nur eine Stunde dem Ganzen beiwohnen und habe, weil es auch so gemütlich ist, dann wirklich 3 Stunden zugebracht und deswegen Empfehlung noch bis 25. Januar in die neue Nationalgalerie gehen. Man hat wirklich seinen Spaß, es ist sowas, das macht auch abhängig, ja, also es ist ganz, ganz toll. Deswegen auch für
danke
dich.
Für den Tipp.
Ja, sehr, sehr gerne. Und wir weisen natürlich gern darauf hin, uns gibt's wieder zu hören, dann in 2 Wochen, dann schon mit Preisträgerfilm, Ein einfacher Unfall, der neue iranische Film von Javier Panahi. Danke. Und Silent Friend auch. Ein Film von Ilkay Indungay, eine ungarische, die Körper und Seele, den Berlinale Gewinner eben auch gemacht hat. Deswegen.
Wenn die laufen.
Wir hoffen, dass sie laufen. Ja. Und sagen an dieser Stelle ganz leise Servus. Tschüss.
Tschüss.
Pannussa homeinen kahvi ja lattialla astiat. Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin valettu polviin saakka. Seläs näkymätön, 1000-kiloinen taakka. Vaik edessä ois enää yksi rasti, en tiedä jaksanko hautaa.